What's up?
Here comes a big moment in the Tour de France.
Der Art Souverän.
That's a Gant believes he has got it.
Julien Alaphilippe.
Gewinnt das Bergtrikot.
Geraint Thomas is our Tour de France champion.
Tourfunk, die tägliche Dosis Tour de France. Einzelzeitfahren bei der Tour de France auf dem Programm und einzeln moderieren aus dem Studio. Thomas Gerlich sagt Hallo und es ist wieder einmal zugeschaltet aus dem wunderschönen Freiburg, Jonas Bayer.
Hallo Thomas.
Ja, war heute einiges los. Überraschendes Ergebnis vielleicht ein bisschen beim Einzelzeitfahren. In oben und nach unten. Wir gucken mal den drittletzten, den können wir schon mal vielleicht durchgeben. Toni Martin bei einem Zeitfahren drittletzter. Das hätte ich mir niemals vorstellen können, dass es das mal geben wird. Ohne Sturz, ganz bewusst. Der hat sich heute einen zweiten Ruhetag quasi gegönnt. Und beim Finish, hättest du den erwartet, den Alaphilippe da oben?
Nee, ich habe es schon mal gesagt. Ich hätte nicht gedacht, dass er tatsächlich so gut Zeitfahren kann, aber er war auf jeden Fall der Beste heute.
Er war der Beste und wir schauen doch auch mal auf die Region, wo das Spektakel heute stattgefunden hat, das Einzelzeitfahren. Da gibt es außer dem Brauch, Fahrrad zu fahren, was im Po nämlich sehr, sehr oft vorkommt, der dritthäufigste Ort, der bei der Tour de France mit involviert war, gibt es auch noch ganz andere Bräuche.
Der Blick übers Lenkerband.
Tio de Nadal. Das ist ein heidnischer Weihnachtsbrauch aus den Pyrenäen. Der Tio ist ein Holzklotz aus einem Baumstamm, der mit zwei Beinen, einer roten Kappe und einem lächelnden Gesicht ausgestattet wird. Im Dezember wird er täglich mit Essen gefüttert und mit einer Decke zugedeckt, dass er sich nicht erkältet. An Weihnachten verstecken die Eltern dann meist Süßigkeiten unter dem Baumstamm und erzählen den Zöglingen, der Baumstamm würde die scheißen. Dabei wird daneben gesungen und der Stamm mit Stöcken geschlagen, um ihm die Süßigkeiten zu entlocken. Ein Lied geht zum Beispiel in der deutschen Übersetzung so: Scheiß Tio, Haselnüsse und Pinienkerne, Piss Wein zum Weihnachtsfest. Jetzt kommt das Fest, das glorreiche Fest. Das glorreiche Fest, wir werden Kaninchen und Hasen essen, wenn wir welche haben. Scheiß Tio, Scheiß Tio, wenn du nicht scheißen willst, werde ich dich mit einem Stock schlagen.
Ich bin sehr froh, dass ich mein Mikrofon während deiner, nennen wir es Gesangseinlage, kurz runtergezogen habe. Ich wäre hier fast vom Stuhl gefallen, muss ich zugeben. Wo hast du das bitte gefunden? Und warum hast du es nicht wirklich gesungen?
Ja, mir ist leider, natürlich die Übersetzung passt nicht ganz auf den Rhythmus und meine Gesangskenntnisse oder meine melodischen sind deutlich geringer als die, was ich über den Radsport weiß oder zumindest hoffe zu wissen.
Hoffst zu wissen. Darauf kommen wir noch zurück. Gehen wir aber zum Radsport. Wir hatten es vorhin schon erwähnt, Toni Martin, hat sich heute einfach einen zweiten Ruhetag gegönnt. Der ist heute wirklich total auf aktive Erholung gefahren. Von Anfang an eigentlich gar keine Anstalten gemacht, da wirklich was zu investieren. War auch schon der vierte Fahrer, direkt auch mit einem Kameramotorrad ausgestattet. Die internationale Presse dachte auch erst, oh, ist der krank und was ist da los? Wenn man dachte vom deutschen Zeitfahrmeister, der gibt Gas, aber wollte er nicht, ne?
Nee, ich glaube, er hat sich einfach gedacht, ja, er wird noch gebraucht die nächsten Wochen, deshalb, oh, dann mache ich mal ganz langsam und mache eine kleine Rundfahrt rund um Po. Auch schön.
Ja, es hat er vor allem auch gestern Abend wohl schon entschieden, als sie die Strecke abgefahren sind. Er auch gemeint hat, es liegt ihm nicht so ganz das Profil und die Strecke. Er ist insgesamt eh schon, und das muss man auch definitiv sagen, sehr, sehr viel und sehr, sehr aktiv gefahren. Da tut ihm, glaube ich, die Erholung heute sehr, sehr gut. Durfte sich auch gestern schon ein bisschen erholen und meinte auch gestern schon, ja, sein Akku ist einfach schon ziemlich alle. Da hoffen wir, dass er da ein bisschen Kraft tanken konnte für die nächsten Tage, die ja durchaus schwer werden. Der Erste, der dann eine sehr, sehr starke Zeit hingelegt hat, die auch lange Bestand hatte, war Thomas de Gendt. Das muss ich auch sagen, hätte ich so auch nicht ganz erwartet, dass der so eine Zeit raushaut.
Ja, es war halt doch ein sehr, sehr schwerer Kurs. Toni Martin, wie du es gesagt hast, der hat es ja auch schon festgestellt bei der Begehung quasi davor. Man erkennt es auch daran, dass nur zwei Fahrer, unter den Top Ten der Etappe gelandet sind, nicht fürs Gesamtklassement fahren. Das waren Kasper Asgreen und Johnny Roskopf von CCC. Das heißt, es war so ein schwerer Kurs, sehr anspruchsvoll, technisch schwer, sehr viel berghoch. Ich glaube, das hat man unterschätzt, wie weit es berghoch geht, auch wenn man sich das Profil mal anschaut. Ich glaube, da war das doch deutlich schwerer, als ich auch dachte.
Ja, da war schon so eine kleine Welle drin, ne, mit 100 Höhenmetern. Ja. die man da relativ früh erstmal hochprügeln musste. Die Zeit von Thomas de Gent, die hielt relativ lange. Einer, der ein bisschen, die fast geschlagen hätte quasi, der ein bisschen rankam, war Rigoberto Urán auf 2,7 Zehntel Sekunden. Da hat auch Thomas de Gent in dieser Leaders-Box, oder wie das heißt, wo die Führenden sich die anderen Fahrer anschauen, echt kurz durchgeatmet, weil das war richtig, richtig knapp. Und dann kam Geraint Thomas, von dem man das erwartet hätte, dass genau das passiert. Eine deutliche neue Bestzeit. Er war 22 Sekunden schneller als Thomas de Gent. Hat ein sehr, sehr gutes Zeitfahren hingelegt. Und von dem dachten ja die meisten auch, dass er das am Ende holen wird.
Ja, man hat natürlich gedacht, wie immer, kurz vor Schluss kommt einer von Team Ineos, holt sich die Bestzeit und dann war's das. Aber diesmal nicht. Da kam noch der französische ICE quasi um die Ecke und hat sich die absolute Bestzeit geholt. Nochmal 14 Sekunden schneller. Und der hat wohl 8 Sekunden rausgeholt, wenn man diesen Zwischenzeiten glauben kann, die da eingeblendet werden. An so einem kleinen Hügel, nochmal kurz vor Schluss, hat er wohl nochmal kurz 8 Sekunden rausgefahren auf Thomas. Also
da hat er einen richtigen Sprint nochmal hingelegt. Ja. Das hat er im Interview danach gesagt. Er hat dann über das Teamfahrzeug gehört, er sei wohl so 8 bis 10 Sekunden vorne und dann ist er nochmal bergauf richtig gesprintet und da hat er nochmal richtig, richtig viel Zeit rausgeholt. Also diesen Punch, dieses direkte Reintreten hat Alaphilippe einfach, er ist in einer Form, das ist Wahnsinn. Im Interview hat er auch gesagt, das ist die Form seines Lebens. Das ist eine ganz neue Dimension auch quasi für ihn selbst und er will es momentan einfach nur genießen. Und ich muss sagen, auch zum Zuschauen, wenn man das sich ansieht, das müssen auch wir einfach genießen, weil das war wirklich ganz, ganz stark.
Ja, dass er diesen Punch hat, das weiß man schon, aus diesen Frühjahrsklassikern in Belgien, aber dass er es quasi in einem Zeitfahren über so eine Distanz dann schafft, gegen die absolut Besten der Welt mitzuhalten, absolut beeindruckend. Und dann kann er seinen Punch nochmal ausspielen, um da nochmal Zeit rauszuholen, wo diese klassischen Bergfahrer in dem Sinne dann einfach auch nicht mithalten können.
Ja, und dann waren ein paar Favoriten, die aus anderen Gründen nicht die Zeit aufstellen konnten, die sie wollten. Und da sind ein paar ganz, ganz bittere Geschichten dabei. Der Schweizer Zeitfahrmeister Küng, der war relativ früh schon auf der Strecke. Von dem dachte man, der stellt eine gute Zeit auf, auch leider gestürzt. Und auch vor allem, weil einer richtig, richtig schwer gestürzt ist. Wout van Aert, der war auf Bestzeitkurs und ist, glaube ich, auf dem letzten Drittel war das ungefähr, so schwer gestürzt, dass er auch jetzt im Krankenhaus ist. Man weiß noch nichts Genaues. Aber das sieht nicht nur nach heute im Krankenhaus bleiben aus, sondern das wird so wie das aussah. Der ist mit dem Knie, der ist in eine Kurve gefahren, sehr, sehr eng und ist wohl mit dem Knie in diesen Absperrzäunen oder in diesem Werbebanner außenrum hängen geblieben und hat sich komplett das Knie verdreht. Ist da gestürzt und ist auch erstmal liegen geblieben kurzzeitig, war auch noch in dem Pedal eingeklickt quasi, wo man da sich nicht so schnell lösen kann. Und das sah schon echt sehr, sehr böse aus. Also das, den ja, ganz, schätze ganz, ich mal, fürchte ich mal, werden wir diese Tour nicht mehr sehen.
Nee, diese Tour kann er eh nicht mehr mit natürlich, weil er nicht ins Ziel fahren konnte, aber er wird dieses Jahr wahrscheinlich, so wie es aussah, nicht fahren. Wir wollen da auch nicht zu viel spekulieren und einfach nur hoffen, dass er so bald wie möglich wieder aufs Rad steigen kann und seinem Beruf nachgehen kann. Und sah sehr, sehr übel aus. Maximilian Schachmann war auch auf guter
auch sehr
Zeit,
bitter.
Ist auch gestürzt, ist zum Glück nicht so schwer, in der gleichen Kurve sogar wie Wout van Aert. Ist aber auf die Hand gefallen. Da ist auch noch nicht so ganz klar, was rauskommt.
Er meinte wohl, er hätte so ein Knirschen in der Hand und er konnte sich dann auch nicht mehr richtig auf den Auflieger, glaube ich, legen und auch den Lenker nicht mehr richtig halten an der einen Hand, weil die sich wohl nicht so gut anfühlt. Da hoffen wir natürlich auch, dass dass da noch Entwarnung kommt und er die Tour weiterfahren kann und den Lenker richtig im Griff haben kann, weil das wäre natürlich sonst auch sehr, sehr bitter. Diese Kurve war ja auch, Schachmann hat im Interview gesagt, die hat er anders in Erinnerung gehabt. Die sind das heute Morgen nochmal abgefahren und er hat das irgendwie im Kopf gehabt, dass die ein bisschen weiter aufmacht. Und das war eine sehr, sehr schwierige Kurve, wo dann wohl auch alle anderen sportlichen Leiter, sein Teamkollege, hier, der andere Mann.
Emanuel Buchmann, meinst du?
So, danke. Das verstand ich gerade komplett auf dem Schlauch. Der hat danach auch gesagt, dass da die sportlichen Leiter auch alle nochmal gesagt haben, da ganz, ganz locker fahren. Er ist da wohl auch komplett ruhig rumgefahren, weil die Kurve wohl echt schwierig und gefährlich war. Und da hoffen wir mal, dass da möglichst Schachmann zurückkommen kann und natürlich auch ein Wout van Aert und Schachmann gute Besserung, dass das nichts Böses ist. Aber wir wollen auch mal auf die guten Seiten blicken, denn es gab heute auch einige positive Erscheinungen.
Ausreißer und Ausrutscher.
Ja, einer der Ausreißer heute war absolut André Greipel. Er war danach im Interview, nach seinem Zeitfahren und wurde quasi die Zeit von Toni Martin mitgeteilt. Und da hat er sehr, sehr ungläubig geschaut und was? Wie kann das sein?
Und wurde der konnte das gar nicht glauben, ne? Der meinte so, was glaubst du, wer gewinnt? Und er so, ja, entweder Tony Martin oder Garen Thomas. Und er sagt, Tony Martin nicht, der wurde schon überholt quasi. Was? Tony? Wirklich? So, der dachte, er wird gerade verarscht. Das war ja sehr, sehr lustig. Und dann auch noch auf die Frage, ob er glaubt, dass Schachmann das Ding holen kann. Er nur so, nö, glaube ich nicht.
Ja, war super, super ehrlich einfach. Direkt nach so einem Rennen ist er gefragt worden und er hat einfach ehrlich geantwortet, was er denkt und wovon er ausgegangen ist. Und es hat sich einfach gar nicht bewahrheitet, was da am Ende rumkam mit Martin und Schachmann auch. Ja. Und Thomas Duhr, das ist noch ein absoluter Ausreißer.
Ja, wir hatten sie gestern schon, die technischen Skills, und heute kam einer, der hat was präsentiert, das hat mich umgehauen. Das war der offizielle, wie nennt man das, der Startgeber, die menschliche Ampel, der quasi die letzten 5 Sekunden der Fahrer auf der Rampe runterzählt, bis sie starten dürfen. Und der hat eine dermaßen sensationell gute Runterzähltechnik gehabt, bei der er quasi, schwierig zu beschreiben, er hat quasi die 5 Finger hochgestreckt, dann erst den Daumen eingestreckt, dann den kleinen Finger, dann den Ringfinger, aber dann den Daumen wieder hoch. Und das war sensationell. Dann am Ende mit dem Zeigefinger, der als letzter übrig geblieben ist, nochmal auf den Fahrer gezeigt und ein Go gegeben. Dermaßen durchchoreografiert. Das hat der wochenlang vom Spiegel geübt, ganz, ganz sicher. Schaut euch das bei uns auf der Twitter-Seite auch gerne nochmal an. Also das war mein Highlight, ehrlich gesagt. Super. Das war wirklich sehr gut. Aber Jonas, ich muss zum Ausrutscher kommen. Und weißt du, wer das für mich heute oder was das für mich heute ist?
Ich kann es mir schon denken, ja.
So. Wir hatten das schon den ganzen Tag, dass du gemeint hast, Alaphilippe, das ist kein guter Zeitfahrer, das kann der nicht. 15 oder 14 Sekunden, was es am Ende waren, schneller als Garen Thomas. Julian Alaphilippe in Augen von Jonas Bayer, kein guter Zeitfahrer. Was sagst du zu deiner Verteidigung?
Ja, es gibt nicht viel, was ich vorbringen kann. Ich hätte ihn natürlich nicht so stark eingeschätzt, auf keinen Fall. Ich hatte einfach gedacht, dass es noch mehr auf diese Roller Rouleur-Qualitäten ankommt heute, und es war ein sehr viel schwereres Zeitfahren, wo er einen riesen Vorteil hatte, und er ist so, so gut in Form. Da war meine Prognose, die ich mit Lukas zusammen abgegeben habe, sehr schlecht. Also ich habe die Prognose abgegeben, Lukas hat damals schon gesagt.
Nimmt der den Kollegen noch mit ins Boot?
Nein, das muss ich klarstellen, das war nicht Lukas. Lukas hat dagegen gehalten.
Lukas ist, glaube ich, der größte Alaphilippe-Fanboy, der gerade außerhalb von Frankreich unterwegs ist.
Ja, mit absolutem Recht gerade.
Definitiv, das muss man lassen. Sonst noch Auffälligkeiten, das war auch ein Fauxpas-Skandal, ich habe es nicht ganz fassen können. Roman Bardet hat heute angekündigterweise, das war geplant, sein Rad nach 16 Kilometern gewechselt, was bei einem Zeitfahren eh schon seltsam ist. Warum wechselt man da sein Rad? Da geht es um jede Sekunde. Aber der ist die ersten 16 Kilometer auch noch mit einem normalen Rennrad und nicht mit dem Zeitfahrrad gefahren. Der hat ein normales Rennrad mit dem Aero-Auflieger, den man oben auf den Lenker noch mit draufschraubt, gefahren. Was eine völlig andere Geometrie und Kraftübertragung und Sitzposition und alles hat. Unverständlich.
Ja, sein Plan war offensichtlich, man hat es öfter schon gesehen, dass Leute ihr Rad wechseln. Beim Giro zum Beispiel gab es ein Auftaktzeitfahren, wo die erste Hälfte ganz flach war, und dann ging es noch so einen ganz steilen Stich hoch, und da gab es auch die Überlegung, ob das manche machen. Das heißt, manchmal beim Zeitfahren, wenn es am Anfang ging es ja quasi nur berghoch, und sein Plan war offensichtlich, dass er diese Zeit beim Wechseln, dass er da weniger Zeit verliert durch den Wechsel, als wenn er mit dem Zeitfahrrad den Berg hochfährt. Man weiß auch am Ende des Tages gar nicht, wie es ausgegangen wäre, hätte er das nicht gemacht. Kann man natürlich nie sagen, aber mit der Zeit, die man sich anschaut, also seine Zeit, sieht es natürlich nicht gut aus. Hat unglaublich viel Zeit verloren heute.
Das ist Wahnsinn.
Ja, sehr, 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 sehr schlecht von ihm. Oder sah auf jeden Fall sehr schlecht aus, da oben dann nochmal zu wechseln. Man dachte erst, er hat einen Defekt, aber dann doch nicht. Und am Ende hat er 2 Minuten 26 nochmal oben drauf bekommen. Ja, das ist harter Tobak für ihn.
Also definitiv einer der Verlierer der heutigen Etappe. Ansonsten waren aber ein paar Fahrer, die man durchaus als Gewinner bezeichnen kann, ne? Du hast ja ein paar vorhin, hast du erwähnt, die dich heute richtig umgehauen haben.
Ja klar, also neben Alaphilippe und Geraint Thomas haben mich heute überzeugt, vor allem Rigoberto Urán, super Zeitfahren, du hast es vorher schon gesagt, Richie Porte, auch ein super Zeitfahren. Pinot und Steven Kreuzweig, jetzt mal von den Gesamtklassement-Fahrern, die echt ein gutes Zeitfahren hingelegt haben. Und sagen wir mal so, Pinot ist zumindest noch in einer weiteren Schlagdistanz, und Steven Kreuzweig jetzt auf Rang 3 in der Gesamtwertung, knapp eine Minute, ein bisschen weniger als eine Minute hinter Geraint Thomas, der hat sich in eine richtig gute Position gefahren durch sein gutes Zeitfahren, indem er da nicht noch mehr Zeit verloren hat. Das heißt, die haben echt gute Arbeit geleistet, heute zumindest.
Ja, wer mich heute noch sehr überzeugt hat, war David Bailey. Kennst du den?
Nee, den kenne ich nicht.
Ja, dann pass mal auf.
Strapazen.
David Bailey, das ist nämlich auch gar kein Fahrer, aber der hat heute auf Strava, ich weiß nicht, ob er sich einen Spaß erlaubt hat, ob er das gewusst hat, ob das Zufall ist. Zur Einordnung, David Bailey, ich muss das selber auch erst nachschauen, ist bei Team Bahrain Merida als Head of Performance. Und der hat heute vor der Etappe, schon 2 Stunden vorher, eine kleine Radfahrt gemacht. Ich habe mal ein bisschen nachgeschaut, der fährt wohl jeden Tag mal so mit 2, 3 Leuten so ein Stündchen, wahrscheinlich so ein bisschen Morgensport. Der Teambetreuer, wenn die gerade mal nichts zu tun haben, fahren die ein bisschen Rad. Ist da 30 Kilometer gefahren mit einem 29er Schnitt, also alles nichts Wildes. Aber der hat auf diesem letzten kleinen Anstieg vor dem Ziel heute, das Strava-Segment heißt Mur Verdun, das sind 800 Meter mit 3% Steigung, hat der den Kommen geholt und zwar mit 10 Sekunden Vorsprung auf Ben King. Der ist da, der hat komplett locker gefahren heute Morgen, aber heißt diese Wand oder diese Welle, ist der hochgebrettert mit einem 42,4 Schnitt in km/h und war da deutlich schneller als alle anderen. Wir haben nicht die offizielle Zeit von Alaphilippe auf dem Berg, weil der nicht hochlädt auf Strava, aber finde ich auch sensationell, dass da auch die Männer hinter den Fahrern sich da morgens mal denken, komm, heute zeig ich mal was. Der wollte, glaube ich, auch, vielleicht wollte er heute bei uns im Podcast erwähnt werden.
Ja, du kannst, was auf jeden Fall zeigt, ist, dass für uns Normalsterbliche, sage ich mal, auch eine Möglichkeit besteht, auf so einem Kurs dann mal eine kleine Zeit für uns einzusacken.
Wenn es mal nur 800 Meter sind.
Ja, ab sehr viel länger wird es sehr, sehr schwer, glaube ich.
Aber gut, er ist Head of Performance und auf dem Segment hat er eine starke Performance gezeigt. Wir können die Trikots vielleicht auch nochmal durchgehen. Da hat sich ja heute auch nichts getan.
Nein.
Alles logischerweise, Alaphilippe hat Gelb sogar noch ausgebaut. Sagan, der ist heute ganz gemütlich gefahren, ging ja auch um nichts, Bergpunkte gab es auch keine und so weiter. Dann könnten wir eigentlich auch direkt mal aufs Gesamtklassement schauen, weil Stichwort Alaphilippe hat seinen Vorsprung ausgebaut. Nach dem Zeitfahren heute, bevor es richtig in die Berge geht, haben wir schon so ein paar Fahrer, für die eigentlich der Kampf da eigentlich schon fast gelaufen ist. Also wir hatten Romain Bardet vorhin schon jetzt schon 5 Minuten 46 Rückstand
auf Alaphilippe.
Das ist viel zu viel.
Im Grunde, ich habe Richie Porte natürlich als Sieger genannt, weil er echt ein gutes Zeitfahren gezeigt hat, war gut in Form, aber der ist 4 Minuten 44 zurück auf Platz 15, das ist im Grunde auch schon zu viel. Er hat da, das wird er nicht mehr rausfahren können. Die Berge, heutzutage wird nicht mehr so an den Bergen gefahren, auch dank Team Ineos, dass da Abstände nach vorne raus im Minutenbereich gibt. Das heißt, selbst für Richie Porte ist auch schon quasi die Tour vorbei.
Ja, auch Jakob Fuglsang ist einer, der vor der Tour von manchen als der Geheimfavorit oder so vielleicht, oder man kann ja nicht mehr Geheimfavorit sagen, aber als einer, aus Gesamtklassement, der ganz, ganz vorne angreifen kann, auch schon auf Platz 13 mit 4,5 Minuten Rückstand, das ist auch schon mehr, als es zum jetzigen Zeitpunkt sein sollte, ne?
Ja, definitiv. Das ist viel zu viel, da wird er auch wahrscheinlich nicht mehr schaffen, selbst. Wir können gleich nochmal über Alaphilippe sprechen, was wir von ihm jetzt so erwarten. Aber selbst auf Thomas ist der Rückstand einfach schon zu groß. Da wird Thomas, der sieht so stark aus, wird er nicht mehr so viel Zeit verlieren auf die Jungs da hinten.
Ja, Alaphilippe, nehmt man den jetzt als Gesamtklassement-Angreifer da vorne mit rein? Also ich schätze mal, nicht viele hätten gedacht, dass der wirklich ganz vorne mitfahren kann. Aber allein auch mit dem Zeitfahren heute, man muss es jetzt nicht höher hängen, als es ist. Aber man darf es auch nicht zu niedrig hängen. Der führt jetzt mit 1 Minute 26 auf Geraint Thomas. Klar, bevor es jetzt in die richtigen Berge geht, aber das ist eine Ansage. Auch Teamkollege Enric Maas jetzt auf Platz 4, also die Koenig, hat da zwei gute Fahrer vorne mit drin. Und Alaphilippe hat jetzt schon wieder überrascht. Der wird jetzt vorne ein bisschen mit angreifen. Allein muss er ja allein aus der Perspektive raus.
Ja, vor allem, jetzt kann ihn keiner mehr ignorieren. Er hat so ein starkes Zeitfahren abgeliefert. Er ist nicht so leicht abzuhängen. Man hat es gesehen, am Planche de Belfi ist er sehr, sehr gut gefahren, war vorne dabei. Und er hat diesen Punch einfach, den die richtigen Bergfahrer, Thomas hat noch einen relativ guten Punch, aber mit Alaphilippe, dieser Antritt, den er hat, da kann einfach keiner von den Jungs mithalten. Und es wird enorm schwer sein, wenn er irgendwo mit ankommt, mit so einer Gruppe, dann kann er immer noch mal 3, 4, 5 Sekunden rausfahren auf die, weil einfach mit seinem Punch, wo die anderen nicht mehr mitziehen können, ist die Frage, wie lange mitkommt. Morgen im Tourmalet gibt's die erste richtig hohe Prüfung, erstmal über 2000 Meter und dann, wenn er da wieder mitfahren kann, vorne und nicht viel Zeit verliert, ist jetzt schon absolut unter den Favoriten dabei und dann ist er einer der Top-Favoriten, wenn er da wieder mitfahren kann.
Definitiv, ja. Gespannt bin ich auch, wenn es jetzt eben dann auf diese Höhen über 2000 Meter geht, ob sich langsam dann mal die Kolumbianer zeigen, um vielleicht Rigoberto Urán, um vielleicht Nairo Quintana, die auf Platz 8 und 9 mit knapp 4 Minuten Rückstand auf Alaphilippe sind. Für die kommen jetzt die Etappen, wenn sie was wenn sie nochmal vorne angreifen wollen, dann müssen sie es jetzt dann machen. Ne? Also weil das sind jetzt ihre Etappen, das sind ihre Höhen, das sind ihre Berge. Wenn da nicht, dann wann sonst?
Ja, das ist für mich so die Grenze, sagen wir mal, mit einer realistischen Chance nach den Jungs, einfach weil es die Kolumbianer sind, weil es so hoch hinausgeht, dann vor allem später noch in den Alpen. Für die wird es natürlich darum gehen, dass sie möglichst schnell 1-1 fahren. Also dass es nicht heißt Thomas und 5 weitere von Team Ineos, sondern das heißt Thomas gegen Uran, gegen Quintana. Und nicht quasi, also dass es zu diesem 1-1 Kampf kommt und dass sie dann hoffentlich für sie den Vorteil haben, da in den Bergen auch vorfahren zu können. Gleiche gilt für Pinot, der heute ein super Zeitfahren auch hingelegt hat. Für den ist jetzt noch bitterer diese Windkante, wo er diese 1 Minute 40 kassiert hat. Sonst wäre er nämlich wieder ganz, er wäre ganz vorne dabei, hat die Zeit schon rausgefahren und wäre echt vorne drin. Für den ist es richtig bitter. Diese Windkante, wo er die Zeit verloren hat, wirkt jetzt nochmal deutlich schwerer nach so einem guten Zeitfahren.
Na, dann richten wir doch den Blick schon mal auf vorne, auf morgen, würde ich sagen. Wenn da wartet, ja, ein richtiger Knaller. Sind nur in Anführungszeichen 117 Kilometer. Die Distanz ist es nicht. Aber dieser Tourmalet hinten raus, das wird morgen das erste Mal, dass es richtig hoch hinaufgeht. Und vor allem dieser Schlussanstieg, der wirklich von ca. 500 auf 2100 Meter hochgeht. Nur bergauf, Bergankunft, höchste Kategorie. Das wird ein richtiges Spektakel. Also da freue ich, auf diese Etappe freue ich mich ja schon seit Start. Und ich auch ganz nett schon vorhin im Fernsehen hat man gesehen, das sind die ersten Zuschauer, die sind da auch schon seit 2-3 Tagen mit dem Wohnwagen oben. Weil das so ein Spektakel ist, als wer der jetzt noch denkt, er kann heute da noch hochfahren. Das ist schon abgesperrt, da kommt man schon nicht mehr hoch, weil jeder weiß, da wird es morgen ein richtiges Spektakel geben.
Ja, das ist natürlich ein altehrwürdiger Tourberg, höchster quasi geteerter Pass in den französischen Pyrenäen, wo man höher geht's quasi nicht in Frankreich in den Pyrenäen mit dem Rad hoch. Das heißt, da ist Spektakel vorprogrammiert. Ich bin sehr gespannt, welcher von den Bergjungs da was versuchen wird, wie sehr Team Ineos das Tempo anziehen kann, dass keiner rauskommt und wie Alaphilippe sich schlägt.
Das wird sehr spannend. Und vor allem am Sonntag geht es ja dann auch nochmal weiter, nicht ganz so hoch hinaus, aber auch nochmal eine Etappe mit 3 Bergwertungen der ersten Kategorie. Also Samstag und Sonntag, das Wochenende wird vor dem Ruhetag jetzt echt nochmal, da wird nach Sonntag, wissen wir schon mal ein bisschen mehr auf jeden Fall, was da so dieses Jahr und bei wem was noch gehen wird. Und das wird super, super spannend auch anzuschauen. Ich muss sagen, ich freue mich wahnsinnig. Ich habe richtig Bock auf die Etappe morgen und dann auch auf den Tourfunk logischerweise, weil da werden wir morgen einiges dann aufzuarbeiten haben. Ich würde fast sagen, wir entlassen unsere Hörer mit dieser puren Motivation und dieser puren Lust auf diese geile Etappe morgen. Man kann es nicht anders sagen.
Ja, wir sind alle sehr gespannt. Wird sicher grandios.
So, damit ist das Zeitfahren beendet. Das letzte Zeitfahren der Tour de France. Morgen geht's dann so richtig los. Für viele beginnt ja die Tour de France vielleicht erst ab morgen. Da geht's richtig los. Tourfunk macht morgen ganz gewohnt weiter. Nach 13 Folgen kommt auch noch die 14. und so weiter. Wir bedanken uns fürs Zuhören heute und entlassen euch in die Träume von Tourmalet.
What's up? Der Radsport-Podcast.